Der öffentliche Widerstand hatte die Zurücknahme der Polizeigesetzänderung erzwungen. Dies wirkte sich auf viele Bereiche der Gesellschaft aus und ist ein beredtes Zeugnis für das Potenzial einer Bewegung, die von Menschen getragen wird. Zweifelsohne festigte diese Erfahrung das Selbstvertrauen der Sozialistischen Partei. Obwohl sie im Parlament keine Mehrheit besaß, konnte sie durch eine Volksbewegung die Durchsetzung eines wichtigen Gesetzes verhindern. Gleichzeitig wurde aber dadurch die Gefahr deutlich, dass das demokratisch-parlamentarische System missachtet werden könnte. Jedenfalls verlor Premierminister Kishi durch die Niederlage bei der Änderung des Polizeigesetzes das Vertrauen der Bevölkerung. Das Misstrauen gegen seine Amtsausübung nahm so zu, dass die Zukunft seiner Regierung höchst gefährdet war. Zu einem Zeitpunkt, als die Regierung Kishi in große Bedrängnis geraten war, wurde am 27. November 1959 die formelle Verlobung von Japans Kronprinz Akihito mit Michiko Shoda, der zukünftigen Kronprinzessin, bekannt gegeben. Die Medien, die sich bislang mit spekulativen Berichten wegen einer Nachrichtensperre zurückhalten mussten, konnten nun täglich frei und ausführlich über die königliche Liebesgeschichte berichten. Da Michiko die erste Bürgerliche war, die ein Kronprinz in Japan heiratete, wandte sich die öffentliche Aufmerksamkeit plötzlich von der Politik ab und konzentrierte sich auf die zukünftige Prinzessin. Die Nachrichten drehten sich um die Romanze des Paares, die sich auf den Tennisplätzen des Erholungsortes Karuizawa entwickelt hatte. Michiko, der man den Spitznamen Aschenputtel der Showa-Ära verpasste, fand sich plötzlich im Scheinwerferlicht der Medien wieder. Ein regelrechter Michi-Boom fegte durch das Land. So flauten die harten Kritiken an Premierminister Kishi und seiner Regierung bald ab, und die widrigen Winde, die sich gegen sie gerichtet hatten, ließen allmählich nach. Vermutlich glaubten manche, dass der scheinbar zufällig gewählte Zeitpunkt für die Ankündigung der königlichen Verlobung ein Manöver der Regierung Kishi war. Sollte dies tatsächlich der Fall gewesen sein, so kann dies nur als typisches Beispiel gewertet werden, wie die Staatsmacht die Massen manipuliert. Nachdem Kishi die Krise überstanden hatte, setzte sein Kabinett die Überarbeitung des japanisch-amerikanischen Sicherheitspaktes fort. Man traf Vorbereitungen innerhalb der eigenen Parteigremien und förderte gleichzeitig die Vertragsverhandlungen im japanisch-amerikanischen Verhandlungskomitee. Währenddessen stellte sich die Sozialistische Partei mit einem politischen Programm, das sich für die unbewaffnete Neutralität Japans einsetzte, gegen die Überarbeitung des Sicherheitspakts, aber das Interesse der Öffentlichkeit an diesem Abkommen war gering. Die Sozialistische Partei stimmte mit der regierenden Liberaldemokratischen Partei in dem Punkt überein, dass der Sicherheitspakt nicht gleichberechtigt war. Da die Sozialisten versuchten, die militärische Neutralität Japans zu erhalten und sie Japan weder nach Osten noch nach Westen ausrichten wollten, traten sie für die Aufhebung des geltenden Vertrags und für neue Sicherheitsvereinbarungen zwischen Japan, den USA, der Sowjetunion und China ein. Diese Haltung stand im krassen Widerspruch zum Standpunkt der LDP. Sie erkannte die Wichtigkeit eines Friedensvertrages mit den USA an, bestand jedoch darauf, den unausgewogenen und einseitigen Pakt zu überarbeiten und eine wirklich gleichberechtigte Übereinkunft herzustellen. Erst gegen Ende März 1959 begannen die Oppositionsparteien, Kampagnen gegen eine Novellierung des Sicherheitspakts vorzubereiten. Durch die Aktivierung derselben Struktur, die bereits der Bürgerkonferenz gegen die unrechtmäßige Abänderung des Polizeigesetzes zugrunde lag, gelang es letztendlich der Sozialistischen Partei, zusammen mit dem Generalrat des Gewerkschaftsbundes und anderen Organisationen eine Gruppe aufzubauen, die Bürgerkonferenz zur Verhinderung der Novellierung des Sicherheitspakts. Doch dieser Bewegung gegen die Überarbeitung des Sicherheitspakts mangelte es an der nötigen Einigkeit. Im Oktober 1959 spalteten sich 33 Abgeordnete von der Sozialistischen Partei ab und nannten sich Sozialistischer Verein. Im darauffolgenden Januar gründeten sie die Demokratische Sozialistische Partei mit dem politischen Programm, das gegen den Kommunismus und für die parlamentarische Demokratie war. Im darauffolgenden Januar gründeten sie die Demokratische Sozialistische Partei mit dem politischen Programm, das gegen den Kommunismus und für die parlamentarische Demokratie war. Der Mangel an Einheit war nicht nur bei der Sozialistischen Partei zu beobachten, sondern auch in den gewerkschaftlich organisierten Gruppen. Zusätzlich hatte sich die Sengakuren, der gesamtjapanische Verband der Studenten-Selbstverwaltungsgruppen, die Landesorganisation der linksgerichteten japanischen Studentenbewegung, in eine Haupt- und eine Splitterfraktion gespalten, die durch eine tiefe Kluft voneinander getrennt waren. Die Sengakuren stand ursprünglich unter der Führung der Kommunistischen Partei Japans. Ende 1958 widersetzten sich jedoch studentische Mitglieder der zentralen Kontrolle durch die Kommunistische Partei Japans und gründeten die Kommunistische Liga mit dem Spitznamen Bunto, nach dem deutschen Wort Bund. Die Studenten dieser Liga bildeten die Hauptfraktion der Sengakuren und dominierten in deren Vorstand. Die pro-kommunistische Partei Japans Studenten organisierten sich in einer Splitterfraktion. Am 27. November 1959, als die Verhandlungen in der Überarbeitung des japanisch-amerikanischen Sicherheitspakts in die Schlussphase gingen, organisierte die Nationale Bürgerkonferenz zur Verhinderung der Novellierung des Sicherheitspakts ihren achten landesweiten Massenprotest und marschierte am Parlamentsgebäude vorbei, um eine Unterschriftenliste für die Beendigung der Verhandlungen einzureichen. Der Demonstrationszug verlief ordnungsgemäß und ruhig. Zur gleichen Zeit jedoch gelangte eine Gruppe der Sengakuren-Hauptfraktion, der Bunto, mit einem kleinen Kern von Gewerkschaftlern in den Parlamentskomplex. Als sie die Haupttore öffneten, stürmten etwa 20.000 Demonstranten das Areal. Die Erstürmung des Parlamentsgebäudes war von der Bunto-Führung geplant gewesen, die den amerikanischen Imperialismus verurteilte und behauptete, Japan und auch die Sowjetunion seien vom Imperialismus verdorben. Sie rief zur Zerstörung aller Formen des Imperialismus auf. Als ersten Schritt auf dieses Ziel hin versuchte man, die Überarbeitung des Sicherheitspaktes zu blockieren. Und zu diesem Zweck wurde ein radikaler Kurs eingeschlagen, der gewaltsamen Protest nicht ausschloss. Am nächsten Morgen erschienen dazu kritische Artikel sowie Schlagzeilen wie „Demonstranten stürmen das Parlament“ in den Zeitungen. Die regierende Liberaldemokratische Partei verurteilte in einer Stellungnahme die Erstürmung des Parlaments als eklatante Verachtung der Autorität dieser Institution und nannte den Vorfall einen aus einer Verschwörung zwischen sozialistischer und kommunistischer Partei heraus entstandenen vorsätzlichen und zerstörerischen revolutionären Akt. Die Sozialistische Partei Japans demonstrierte ihrerseits Strenge gegenüber dieser Clique verschiedener Individuen von der Sengakuren und anderen Vereinigungen und forderte diese auf, ernsthaft über den Vorfall nachzudenken. Die Kommunistische Partei wiederum kritisierte die Hauptfraktion der Sengakuren und nannte sie Trotzkisten. Mit diesem Vorfall stieg das öffentliche Interesse an der vorgeschlagenen Revision des Sicherheitspakts. Er zeigte starke Wirkung bei den Studenten, die sich gefragt hatten, ob ein herkömmlicher Protest die Revision würde verhindern können. Trotz der Verurteilung durch die etablierten Parteien sammelte die Sengakuren weitere Studenten für ihre Sache und steigerte dadurch ihre Schlagkraft. Aufgeschreckt von der Erstürmung des Parlaments durch die Studenten, schuf die LDP sofort einen Entwurf für ein Gesetz zur Sicherung parlamentarischer Beratungen, das Demonstrationen und andere Versammlungen in der Nähe des Parlamentsgebäudes einschränken sollte. Dieser Gesetzesentwurf wurde lediglich nach Beratungen und Abstimmungen der Regierungspartei vom Unterhaus gebilligt und dann letztendlich wieder verworfen. Am 16. Januar 1960 brach eine mit allen Vollmachten ausgestattete japanische Delegation mit Premierminister Kishi an der Spitze in die Vereinigten Staaten auf, um dort den neuen japanisch-amerikanischen Sicherheitspakt zu unterzeichnen. In der Nacht davor versuchten ungefähr 700 Studenten der Sengakuren-Hauptfraktion, die Abreise der Delegation vom Flughafen Haneda durch einen Sitzstreik zu verhindern, der schließlich von der Polizei aufgelöst wurde. Am 19. Januar unterzeichneten die Delegationen beider Länder um 14.30 Uhr unter US-Außenminister Christian Herta und Japans Premierminister Kishi den neuen Sicherheitspakt. Die Unterzeichnung, der auch US-Präsident Dwight Eisenhower beiwohnte, fand im Ostsaal des Weißen Hauses statt, wo 100 Jahre zuvor die erste japanische Gesandtschaft in den Vereinigten Staaten den Freundschafts- und Handelsvertrag abgeschlossen hatte. Gleichzeitig unterzeichneten die Vertreter beider Länder auch das Stationierungsabkommen, das die Stellung der US-Streitkräfte in Japan festlegte, und tauschten zusätzliche diplomatische Noten und Protokolle aus. Der neue Sicherheitspakt, formell Pakt der gegenseitigen Kooperation und Sicherheitsgarantien zwischen Japan und den Vereinigten Staaten von Amerika genannt, bestand aus einer Präambel und 10 Artikeln. Er hatte eine vorläufige Geltungsdauer von 10 Jahren. Der neue Pakt korrigierte das Ungleichgewicht und die fehlende Gegenseitigkeit des früheren, indem die amerikanischen Verteidigungspflichten gegenüber Japan klar geregelt wurden. Andererseits wurde Japan auch verpflichtet, seine Streitkräfte zu vergrößern und zu stärken, um so einen Teil der militärischen Verpflichtungen Amerikas im Fernen Osten mitzutragen. In diesem Zusammenhang bestimmt Artikel 3 des Pakts, dass sowohl Japan als auch die Vereinigten Staaten im Rahmen ihrer Verfassungen die Fähigkeit aufrechterhalten und entwickeln werden, einen bewaffneten Angriff abzuwehren. Wie aus dem gleich darauf von der japanischen Regierung erlassenen zweiten Verteidigungsplan und aus anderen politischen Maßnahmen hervorgeht, war diese Bestimmung eigentlich ein Auftrag an Japan, militärisch aufzurüsten. Weiter bestimmt der Artikel 5 des Sicherheitspakts: Jede Partei erkennt an, dass ein bewaffneter Angriff auf eine der Parteien in Gebieten, die der japanischen Verwaltung unterliegen, eine Gefahr für den eigenen Frieden und die eigene Sicherheit darstellt und verpflichtet sich, Schritte zu unternehmen, um dieser gemeinsamen Gefahr zu begegnen. Mit anderen Worten, sollte eine amerikanische Militärbasis in Japan attackiert werden, so wäre Japan verpflichtet, diese mitzuverteidigen. Diese Bestimmung war für Japan mit dem Risiko verbunden, in einen Krieg hineingezogen zu werden. Artikel 6 stellt klar, dass Japan das Recht der amerikanischen Streitkräfte anerkennt, ihre Militärstützpunkte in Japan zu benutzen. Und zwar nicht nur, um die Sicherheit Japans, sondern auch die Sicherung des internationalen Friedens und die Sicherheit im Fernen Osten zu gewährleisten. Dies bedeutete, dass Japan nun ein integrierter Bestandteil der militärischen Strategie der USA im Fernen Osten geworden war. Nachdem der neue Sicherheitspakt unterzeichnet worden war, wurde er der japanischen Abgeordnetenversammlung zur Ratifizierung vorgelegt. Im Unterhaus wurde ein außerordentlicher Sicherheitsausschuss gegründet. Am 19. Februar 1960 begannen dann schließlich die Beratungen. Im Ausschuss bestand von Anfang an keine Einigkeit darüber, ob das Unterhaus tatsächlich die Befugnis besaß, den Vertrag abzuändern. Es folgten hitzige Debatten über die Frage, ob der im Sicherheitspakt verwendete Begriff »Ferner Osten« eine ausreichende Definition sei und über die Auslegung des Ausdrucks »vorhergehende Beratung« als Bedingung für eine Mobilmachung der amerikanischen Truppen. Dann rückte plötzlich ein neuer Zwischenfall in den Mittelpunkt, der als »Schwarzer Jet« bekannt wurde. Im September des vorangegangenen Jahres war ein schwarzer Düsenjet unbekannter Herkunft und ohne sichtbare Kennzeichnung auf einen Zivilflughafen in der Stadt Fujisawa in der Präfektur Kanagawa notgelandet. Viele Details, die diesen Jet vom Typ U-2 betrafen, blieben ungeklärt. Die Vereinigten Staaten taten ihn als amerikanisches Wetterbeobachtungsflugzeug ab. 8 Monate später, am 5. Mai 1960, berichtete der sowjetische Premierminister Nikita Chruschtschew in einer Rede vor dem Politbüro vom Abschuss eines amerikanischen Flugzeugs, das den sowjetischen Luftraum verletzt habe. Auch bei dieser Gelegenheit erklärten die Vereinigten Staaten, das besagte Flugzeug sei ein unbewaffnetes Wetterbeobachtungsflugzeug gewesen. Am 7. Mai stellte Chruschtschew die schockierende Gegenbehauptung auf, die amerikanische Aussage sei eine Lüge. Der Flugzeugpilot sei am Leben und habe im Verhör gestanden, er sei in den sowjetischen Luftraum eingedrungen, um zwecks Spionage zu fotografieren. Die Antwort der Vereinigten Staaten auf die Beschuldigung der Sowjetunion war ebenso herausfordernd. Sie lautete: Alle Nationen sammelten ihre Informationen, denn im Jahre 1955 hatten die Vereinigten Staaten der Sowjetunion ein Abkommen vorgeschlagen, den jeweils anderen Luftraum zu überwachen, um der Möglichkeit eines Überraschungsangriffs mit Massenzerstörungswaffen vorzubeugen. Die Sowjetunion hatte diesen Vorschlag jedoch abgelehnt. Deshalb habe während der letzten 4 Jahre ein unbewaffnetes U-2-Flugzeug die Grenzen der Freien Nation abgeflogen, um einen Überraschungsangriff zu verhindern. Am 9. Mai griff der außerordentliche Sicherheitsausschuss des japanischen Unterhauses dieses Thema auf. An diesem Tag richtete der sowjetische Premierminister Chruschtschew eine strenge Mahnung an jede westliche Nation, die ihre Luftstützpunkte zum Zweck der Verletzung des sowjetischen Luftraumes zur Verfügung stellte. Er drohte damit, dass diese Stützpunkte zu Zielscheiben von sowjetischen Raketen würden. Chruschtschews Warnung verstärkte die Angst der Japaner, der neue Sicherheitspakt könne Japan in einen Konflikt zwischen den Vereinigten Staaten und der Sowjetunion verwickeln und Japan erneut in einen Krieg hineinziehen. Der Zwischenfall mit dem U-2-Spionageflugzeug hatte der Welt gezeigt, wie tief die Wurzeln des Kalten Krieges zwischen Ost und West bereits reichten. Nun begann das Jahr 1960 mit Hoffnungen auf ein Tauwetter in den Ost-West-Beziehungen. Der sowjetische Premierminister Chruschtschew hatte im September des vorangegangenen Jahres die Vereinigten Staaten besucht, um an der Generalversammlung der Vereinten Nationen teilzunehmen und sich mit Präsident Eisenhower getroffen, im Weißen Haus in Washington und in Camp David, Maryland. Zum ersten Mal nach 14 Jahren des Kalten Krieges zeigte sich ein frühlingshafter Sonnenstrahl, der die Spannungen zwischen den beiden Lagern lockerte. Dass etwas mehr Wärme in diese Beziehungen kam, lag zum Teil an der Bedrohung, die vom sowjetischen Vorsprung in der Atomraketenentwicklung ausging. In diesem Bereich hinkten die Vereinigten Staaten immer noch hinterher. Außerdem war ein Dialog zwischen den beiden Staatsmännern dringend geboten, um die Streitigkeiten rund um die Teilung des besetzten Berlin zu lösen. Der wichtigste Faktor war jedoch sicherlich, dass die beiden Staatsoberhäupter die Gefahr eines Kalten Krieges zu verstehen begannen. Beide Seiten hatten sich in einen hitzigen Wettlauf gestürzt, um Nuklearwaffen zu entwickeln und zu lagern. Dem amerikanischen Wissenschaftler Linus Pauling zufolge besaßen die Vereinigten Staaten damals ein Arsenal an Nuklearwaffen, das 20-mal ausreichte, um die gesamte Weltbevölkerung auszurotten, während das sowjetische Waffenlager etwa halb so groß war. Bei der UN-Vollversammlung stellte Chruschtschew einen Plan vor, wie und was jedes Land der Welt innerhalb von 4 Jahren abrüsten sollte. Als Ergebnis ihrer Gespräche gaben er und Eisenhower einander und der Welt das Versprechen, internationale Probleme nicht mit militärischer Gewalt, sondern durch friedlichen Dialog zu lösen. Es schien, als sei man an einem großen Wendepunkt angelangt. Im gleichen Jahr knüpfte die Weltbevölkerung ihre Hoffnungen auf ein friedliches Zusammenleben an das bevorstehende Ost-West-Gipfeltreffen. Das für den 16. Mai in Paris geplante Treffen sollte das erste seit 5 Jahren sein. Doch die Enthüllungen im Zwischenfall mit dem U-2-Spionageflugzeug ließen es platzen und führten zur Absage des für Juni geplanten Besuchs von Eisenhower in der Sowjetunion. Der Kalte Krieg wurde abermals bedrohlicher und die Beziehungen, die erste Anzeichen eines Tauwetters gezeigt hatten, versanken einmal mehr im tiefen Winter. Die Menschen der Sowjetunion und der Vereinigten Staaten sehnten sich nach Frieden, doch die Herzen ihrer jeweiligen Regierungschefs waren durch einen unüberwindlichen Abgrund des gegenseitigen Misstrauens entzweit. Dieses Misstrauen hatte zur U-2-Spionage-Flugzeugaffäre geführt, deren Entdeckung die Atmosphäre von Verdächtigungen und Beschuldigungen auf beiden Seiten vergiftete und die Marschrichtung hin zum Frieden wieder umkehrte.